SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Steffen Kopetzky, meine Damen und Herren, ist ein Schriftsteller, der in Deutschland tatsächlich, behaupte ich jetzt mal, einzigartig ist. Er schreibt so spannende wie rasante und unterhaltsame Romane. Er betreibt exakte Recherche und er findet großartige Figuren. Und er hat ein Gespür dafür, wie historische Ereignisse in unsere Gegenwart hineinragen können. Sein neuer Roman heißt Atom. Er führt uns nach Berlin, London, Lissabon, nach Prag, Pilsen und Oberammergau und ganz am Ende nach Ligurien. Herr Kopetzky, in Atom kommen vor der Chef des britischen Geheimdienstes, der allerdings nicht M, sondern C heißt, ein Agent namens 003, jede Menge Doppelagenten, bei denen man nie genau weiß, was sie im Schilde führen, und ein britischer Spion namens Ian Fleming, dem ein geradezu legendärer Ruf vorauseilt. War das auch für Sie ein Reiz beim Schreiben, auf den Spuren von Ian Fleming zu wandeln und vielleicht auch so ein bisschen auf den Spuren von James Bond und John le Carré?
Ja, eindeutig, dieser Roman Atom ist eine Hommage an den britischen Spionageroman, an die Spy Novel. Die geht auch noch etwas länger zurück als nur zu Ian Fleming. Es gab auch schon in den 20er Jahren Agenten, die, nachdem sie ihre Karriere beim MI6 beendet hatten, dann angefangen haben, Romane zu schreiben. Vielleicht deshalb, weil sie es ja gewöhnt waren, Berichte zu tippen. Auf jeden Fall ist diese Verbindung zwischen britischer Spionage und Literatur sehr innig und es war tatsächlich ein großes Vergnügen für mich, jede Menge von diesen Novels zu lesen und dann zu sagen, ich werde jetzt selbst die perfekte britische Spy-Novel schreiben und all die Vorlagen und Motive, die dazugehören, auf meine Weise arrangieren. Und es hat in der Tat großen Spaß gemacht.
Man merkt das dem Roman bei der Lektüre auch deutlich an, dass es dem Autor Spaß gemacht hat, ihn zu schreiben. Das finde ich ja schon mal ein großes Plus. Ihre Hauptfigur heißt Simon Baddeley. Wir begegnen ihm erstmals im Jahr 1926 während eines Rugby-Spiels. Was ist das für ein Mann, dieser Simon?
Simon Baddeley ist ein Angehöriger der britischen Arbeiterklasse, kommt aus dem Ort Rugby. Das ist ein Industriestädtchen zwischen London und Birmingham. Lustigerweise auch der Ort, an dem Rugby erfunden wurde. Und Rugby ist für ihn so der Sport, mit dem er die mangelnden finanziellen Ressourcen seiner Familie ausgleicht. Er bekommt ein Stipendium in Bristol, wo er Ingenieurswissenschaften studiert und weil er Rugby spielt in der dortigen Universitätsmannschaft. Und Physik ist sein großer Traum. Er würde gerne bei Albert Einstein in Berlin studieren, dem Mekka der Physiker dieser Tage, also der 20er Jahre. Und er braucht wieder ein Stipendium und diesmal kommt es eben nicht unschuldig von einer Universität, sondern es steckt der britische Geheimdienst dahinter. Die möchten gerne, dass ein britischer Student die deutsche Wissenschaftsszene in Berlin für sie ins Visier nimmt. Und so beginnt Simon Baddeleys Karriere als Student und angelernter Spion in Berlin der 20er Jahre.
Ja, er wird angeworben und geht dann nach Berlin. Simon ist eine fiktive Figur. Es gibt dann noch eine Frau, seine große Liebe, kann man glaube ich sagen, die deutsche Mathematikerin Hedwig von Treiden. Die beiden lernen sich in Berlin kennen, studieren gemeinsam. Das ist also ein Szenario, das sehr realistisch ist, aber die beiden Hauptfiguren sind erfunden. Das ist ja etwas, was sie in ihren Romanen sehr oft machen, dieses Prinzip. Und ich frage mich natürlich dann, wie arbeiten Sie, wie recherchieren Sie erst einmal und wie arbeiten Sie dann, wie betten Sie also diese erfundenen Figuren in die Weltgeschichte, in historische Kontexte ein, ohne dabei die Weltgeschichte umschreiben zu müssen, weil das wäre ja dann ein ganz großes Problem.
Der Clou ist der, jedes Mal wieder, ich stoße auf einen tatsächlich passierten historischen Stoff, den ich selber nicht kenne, von dem ich noch nie gehört habe, dann gehe ich davon aus, okay, wenn ich, der ich mich professionell Tag ein, Tag aus beschäftige, dann werden es meine Leser vielleicht auch noch nie gehört haben. Also dann ist plötzlich ein Stoff da und ich brauche dann eine Figur oder Figuren, die ich wie in einer großen VR-Simulation sozusagen in die reale geschehene Geschichte reinschicken kann, die sich das anschauen können wie in einem Realszenario. Und das ist im Grunde so die Aufgabe. Ja? Wie finde ich eine Geschichte, die realen Geschehnisse exakt widerspiegelt, streift, auch Geschichten verbindet, die passiert sind. Und da ist die Figur eben ganz zentral. Also bei Scott hätte man gesagt, es handelt sich um die mittlere Figur, also den Vermittler zwischen der tatsächlichen menschlichen Historie und dem heutigen Leser. Das heißt, auf eine gewisse Weise sind meine erfundenen Figuren tatsächlich auch so etwas wie Agenten, die ich in dieses Geschehen reinschicke, damit wir durch ihre Augen sehen und durch ihre Ohren hören können, was damals der Fall war.
Das ist sehr interessant, so wie Sie das erzählen, könnte man meinen, Sie hätten fast so etwas wie auch einen pädagogischen Ansatz. Das merkt man diesen Büchern aber nicht an, oder kann man das so sagen?
Also im Laufe der letzten 20 Jahre beschäftige ich mich mit diesen Themen, die heute bedauerlicherweise aktueller denn je sind. Für viele auch erstmals Begriffe wie Geopolitik, Geostrategie, Auseinandersetzung von Großmächten. Das sind die Themen, mit denen ich mich seit mehr als 20 Jahren beschäftige. Auslöser war damals die Ereignisse von 9/11. Und das Bewusstsein, das Gefühl, dass sich da eine Zeitenwende ereignet hat, was ja dann auch der Fall war. Und ich versuche, Zusammenhänge klarzumachen. Mir genügt es nicht, einen Ausschnitt zu zeigen, sondern ich möchte tatsächlich zeigen, wie die Dinge zusammenhängen, dass es auch diese Schubladen in dem Sinne nicht gibt, dass ein Ereignis immer schon mit anderen zusammenhängt, dass sich auch Übergänge viel früher vorbereiten, als sie dann tatsächlich sichtbar werden. Und dazu muss man eben the great picture zeigen, die ganze Geschichte. Damit der Leser dann aber trotzdem Freude daran hat, muss die Geschichte spannend sein. Braucht man Figuren, denen man gerne folgt? Braucht man Emotionen? Und das ist eben etwas ganz anderes als ein Sachbuch. Im Sachbuch könnte ich diese Form von intensiver Beschreibung und auch Verbindung von verschiedenen Dingen nicht so leisten. Das heißt also, der Roman leistet hier tatsächlich einen Erkenntnismoment, wenn er gut geschrieben ist.
Und es sind ja jetzt tatsächlich 5 Romane, die sozusagen Geopolitik aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Zeiten so geschickt miteinander verknüpfen, dass man da tatsächlich merkt, oha, so hängt das also miteinander zusammen, wenn man ihnen glaubt.
Also natürlich ist Geschichtsschreibung keine exakte Wissenschaft und auch ein historischer Roman ist alles andere als exakt. Das geht gar nicht, weil natürlich viele Dinge niemals bekannt sein werden. Es gibt einfach sehr viele Geheimnisse. Doch ich bemühe mich ganz ehrlich und ich knabbere auch und arbeite hart manchmal an 1-2 Sätzen oder Szenen, die ich nicht weiterschreiben kann, weil ich nicht weiß, wie ich die reale Geschichte, von denen wir wissen, eben einbauen kann. Also das ist mein großer Ehrgeiz und mein Lektor staunt auf mich, weil ich eben bin wie ein Mönch des Mittelalters, der seinen Exerzitien nachgeht und der sagt, ich werde jetzt nicht an dieser Stelle weichen und nur weil es jetzt schwierig ist, werde ich nicht ein Datum ändern oder ein Ereignis abändern. Das ist mein Ehrgeiz und meine persönliche Herausforderung, da immer exakt bei der Sache zu bleiben.
Dann würde ich Sie doch bitten, eine kurze Passage aus Atom vorzulesen. Das ist eine Passage, in der, glaube ich, kann man sagen, Wissenschaft und Philosophie so ein bisschen ineinander fließen. Und Liebe natürlich.
Ja, und die deutsche Filmindustrie. Ja. Simon dachte an einen Frühlingsmorgen in Berlin, als Hedi und er nach einer langen Nacht im Tiergarten gelandet waren. Es musste ein halbes Jahr nach der Premiere von Die Frau im Mond gewesen sein, also April 1930. Sascha, der Hermann Obert, bei dessen Buch Wege zur Raumschifffahrt unterstützt hatte, hatte auch an dieser UFA-Produktion mitgewirkt und geholfen, die Rakete für die Trickaufnahmen im Film zu entwerfen. Tatsächlich sollte die von Obert auch eine echte Rakete gebaut werden, die die UFA zur Werbung für den Film starten wollte. Auch an dieser arbeitete Sascha mit, besonders in der Entwicklung des Triebwerks. Um diese Projekte herum kam es zu so etwas wie einer Kristallbildung. Obert, Sascha und andere konstruierten die Rakete, die bald die unterschiedlichsten Menschen anzog. Es ging zwar nur um eine Auftragsarbeit für eine Filmfirma, einen Werbegag, aber Obert war fest entschlossen, eine technisch riskante, echte Rakete zu bauen. Bei der Premiere im Uferpalast hatte Scully nachgeholfen und 3 Karten besorgt, sodass Sascha, der sich während der Arbeit für die Ufer mit Obert zerstritten hatte, Hedi und Simon gemeinsam hingehen konnten. Auch Albert Einstein war unter den Ehrengästen. Für die meisten Kinobesucher mochte Die Frau im Mond einfach nur ein weiterer Unterhaltungsfilm gewesen sein, einer der letzten Stummfilme zudem, der bald von anderen, neueren Produktionen abgelöst worden war. Für die Raketenenthusiasten aber blieb er ein visionäres Erlebnis, auf das sie immer wieder zurückkamen. Auch am Abend vor jenem Frühlingsmorgen hatten sie darüber gesprochen. Sie waren zunächst in größerer Freundesrunde ausgewiesen und hatten sich in den Themenwelten im Haus Vaterland am Potsdamer Platz herumgetrieben, dem größten Vergnügungstempel Berlins. liebe ich aus Vaterland, pflegte Sascha zu sagen, weil es ist das sprichwörtliche Einsteinsche Café. Entfernung, Raum spielen keine Rolle. Zauberei, du gehst über Flur und bist an ganz anderem Ort. Dann fehlt ja jetzt nur noch eine Luna-Bar, wo man mit Mondlikor anstößen könnte. Dann müssten wir uns nicht länger mit den vermaledeiten Brennöfen herumschlagen, bis uns noch mal einer um die Ohren fliegt. Als es dann spät geworden war, hatten sich zunächst Sascha und dann die übrigen Freunde verabschiedet. Hedi und Simon waren noch geblieben. Schließlich, als die Morgendämmerung begann, saßen sie im nahen Tiergarten auf einer Bank. Die taufeuchten Wiesen begannen langsam, sich aus dem dunklen Graugrün der Nacht zu heben und in der aufgehenden Sonne zu glänzen. Die Vögel überboten sich im Gesang. Dazu vernahmen sie das Brüllen der Wasserbüffel nach ihrem Frühstück und das morgendliche Weinen der Löwen, die dem Gehege der Büffel gerne einmal einen Besuch abgestattet und dort geschmaust hätten. Pelikane und Flamingos klapperten und die Schwärme der Papageien kreischten in ihren riesigen Volieren. Der Morgenmond stand wie eine bläulich-blasse Münze dreiviertel voll hoch am wolkenlosen Himmel. Dann erhob sich ein Lüftchen, das diesen Morgen zu einer frühsommerlichen Köstlichkeit machte. Hedi hatte ihren Kopf auf Simons Schulter gelegt und er erinnerte sich genau an das süße Gefühl, das ihre Löckchen an ihm ausgelöst hatten. Die Jahre seiner Jugend hindurch war es für ihn einfach normal gewesen, unglücklich zu sein, einsam und grundsätzlich traurig. Es war jetzt schon so schön, das Leben. Auf einmal. Noch waren sie nur sehr gute Freunde, die den Morgen genossen und hoch zum Mond blickten. Weißt du, was verwunderlich ist, sagte Hedi dann mit einem Mal, wenn es zutrifft, dass das Leben auf der Erde sich nach und nach entwickelt hat durch Evolution, dann heißt das doch, dass es da irgendwann die ersten organischen Moleküle gab, die sich reproduzieren konnten, eine Zellmembran bekamen und sich immer weiterentwickelt haben, richtig? Simon nickte. Evolution des Lebens bedeutet also, dass etwas sehr Einfaches sich teilt, um sich zu reproduzieren, also neu herzustellen. Dann gewissen Veränderungen im Laufe der Zeit, ja, aber von Generation zu Generation betrachtet gleicht jede Zelle ihrer Vorgängerzelle, fast zumindest mehr oder weniger. Worauf willst du hinaus, Hedi? Dass es eigentlich nur ein Leben gibt, eine Einheit, die niemals verloren ging, weil sich ja alles, die Blumen hier und die Bäume und die brüllenden Löwen im Zoo, und auch wir, warf Simon ein. Ja, und auch wir. Alles hat sich aus dieser einen ersten Zelle entwickelt. Das wahre Atom. Und deshalb wird es weitergehen. Deshalb werden wir unser Raumfahrzeug bauen und das Leben, das eine ungeteilte Leben, da hochbringen. Sie wies auf die milchblaue, angenagte Scheibe des Mondes. Auch die Raumfahrt ist also ein Ereignis der Natur, fügte sie versonnen hinzu, beinahe schon schläfrig, nachdem sie die ganze Nacht unterwegs gewesen waren. Simon fühlte sich Hedi in diesem Moment so nah wie noch nie zuvor. Dieses Gefühl von Einheit, Unteilbarkeit, von dem sie sprach, dieses Atom des Lebens, das waren sie beide in diesem Moment gewesen. Ganz undenkbar, dass sie jemals auseinandergehen würden.
Vielen Dank, Steffen Kopetzky. Eine kurze Lesung aus dem Roman Atom, in dem man sozusagen ja so eine Vision bekommt von einer Wissenschaft, einer Raketenwissenschaft, die sich in alle Richtungen entwickeln kann und die sich dann in diesem Roman natürlich, ich würde sagen, geradezu naturgemäß ins Düstere entwickelt. Und das hat mit der zweiten Hauptfigur, die heimliche Hauptfigur vielleicht sogar dieses Romans zu tun, so würde ich ihn nennen. Das ist eigentlich ein Phantom, ein Mann namens Hans Kammler. Ich hatte den Namen Hans Kammler, muss ich zugeben, noch nie gehört. Ich habe im Netz nach ihm gesucht. Es finden sich nur ganz wenige schlechte Fotos von ihm. Wer ist dieser Hans Kammler? Und um mal so salopp zu fragen, wo haben Sie denn her?
Hans Kammler war ein Bürokrat des SS-Wirtschaftsamtes. Er war eigentlich ausgebildeter, promovierter Bauingenieur und hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er die Konzentrationslager gebaut hat, also die Architektur entworfen hat, unter anderem auch für Auschwitz-Birkenau. Also er war der Ingenieur der Vernichtung, wenn man so möchte, auf dieser physischen, materiellen, technischen Ebene. Und nachdem die Briten die deutsche Raketenforschung in Peenemünde angegriffen haben und einen schweren Bombenangriff auch einiges zerstört haben, beschloss man, die gesamte Forschung unter Tage zu verlegen, also die kriegsrelevante Forschung. Der Mann, der das machen sollte, der diese Fabriken unter Tage verlegen sollte, war Hans Kammler. Dadurch kam diese Figur, die im Grunde mit der Raketenforschung und auch der anderen Waffentechnologie gar nichts zu tun hatte, ins Boot, und er übernahm aufgrund seiner Effizienz, seiner Brutalität, aufgrund seiner Zeitpläne, die er eingehalten hat, als ein Manager des Todes sozusagen mit Sklavenarbeitern. Er übernahm Stück für Stück die gesamte Forschung. Also er war der Architekt der Gebäude, aber er wurde dann eben der Herr über die Waffenproduktion und hat dann auch den Einsatz gegen England geleitet. Und Stück für Stück wurde er so in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges zum vermutlich mächtigsten, handlungsmächtigsten Mann des Dritten Reichs. Und er steht im Grunde, jeder kennt Werner von Braun, der Raketenforscher, der dann bei den Amerikanern den Weg auf den Mond mitgeleitet hat, der der Lieblingsmitarbeiter von John F. Kennedy war, also die Lichtgestalt schlechthin. Und hinter dieser Lichtgestalt Werner von Braun, die wir kennen, steht die düstere, dunkle, unbekannte Figur des Obergruppenführers Hans Kammler, der all die Wissenschaftler, die Pläne, die Forschungsstätten unter Kontrolle hatte und der dafür gesorgt hat, dass sie nicht in die falschen Hände kommen, sondern in die Hände der Amerikaner. Und diese Figur wird negiert, und die Faszination für mich bestand darin, eben auf einer Geschichte, die man kennt, plötzlich so eine Gestalt zu sehen, die, wenn man sie einmal wahrgenommen hat, taucht er plötzlich überall auf. Er taucht da auf, er taucht da auf, und plötzlich entstand vor meinen Augen das Gebilde einer Figur, die eben unheimlich mächtig war und trotzdem unbekannt geblieben ist. Und warum sie unbekannt geblieben ist, macht diese Frage natürlich sehr, sehr spannend.
Ja, Sie haben es ja angedeutet, warum er so unerkannt geblieben ist, weil man ihn gebraucht hat sozusagen, ja, und weil man Interesse daran hatte, ihn unerkannt zu lassen.
Ja.
Es gibt mehrere Theorien über Hans Kammlers Verbleib. Die offizielle Theorie, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die, er habe 1945 in der Nähe von Prag Suizid verübt. Eine andere Theorie ist die, er sei in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Tatsache ist, dass seine Frau ihn 1948 für tot hat erklären lassen. Da ging es, glaube ich, auch um finanzielle Ansprüche, dass das gemacht wurde. Welche Interessen waren da im Spiel und was glauben Sie, was passiert ist?
Also es ist ganz klar, dass Kammler überlebt hat. Es gibt Dokumente, die das beweisen, dass er sich in amerikanischer Gefangenschaft befand. Seine Spuren verlieren sich dann im November 45, aber dass er nicht am 9. Mai 45 Selbstmord begangen hat zwischen Prag und Pilsen, das ist ziemlich klar. Die Frage, warum wurde sein Tod fingiert, warum wurde auch alles daran getan, ihn aus den Erinnerungswerken, auch aus den Nürnberger Prozessen rauszuhalten, warum wurde Simon Wiesenthal aufgefordert, nicht länger zu Kammler zu recherchieren, sein Wissen, seine Leistung, die deutsche Hochtechnologie an den Kriegsgewinner, die kommende Supermacht USA, zu liefern, war einfach zu wichtig, als dass die Amerikaner da einen Schatten drauf fallen lassen wollten. Weil klar war, natürlich, man brauchte ihn, er war unverzichtbar, die Technologie war wichtiger als jede Art von Moral.
Das ist ein gutes Stichwort, das Stichwort Moral, das in diesem Roman ja auch immer verhandelt wird. Ich habe am Anfang gesagt, dass für mich alle ihre Romane und Atom in besonderer Weise auch mit besonderer Aktualität jetzt eine Vorgeschichte erzählen zu unserer Gegenwart. Was sich da ausbildet, ist das, was man dann, glaube ich, über Jahrzehnte das Gleichgewicht des atomaren Schreckens nannte. Also nicht nur eine Weltmacht darf im Besitz dieses Wissens und dieser Mittel sein. Dieses Gleichgewicht kippt nun, ist dabei zu kippen, ist vielleicht schon gekippt. Was bedeutet das, wenn Sie auf diesen Roman und Ihre Geschichte blicken, dass Atomwaffen plötzlich wieder mehr sind als nur eine abstrakte Bedrohung?
Also die Lehre, das ist was wirklich sehr Interessantes für unsere Zeit, für unsere Tage, was man am Ende des Zweiten Weltkriegs eben sehr gut lernen kann oder sehen kann, ist die Koalition, die sich gebildet hatte gegen Hitler. Also die Briten, die Amerikaner und die Sowjets waren verbündet, um Hitler zu besiegen. Dann war offensichtlich die deutsche Offensivkraft erschöpft mit der Ardennenoffensive. Es war klar, die Deutschen würden nicht mehr in die Offensive kommen. Und in dem Augenblick zerbrach diese Koalition. Und den Amerikanern, genauso wie den Sowjets, war klar, dieser Verbündete von heute ist unser Feind von morgen. Und wir brauchen den Gegner von heute als Verbündeten von morgen. Also das ist ein Koalitionswechsel, der sich dort vollzogen hat. Und natürlich ist es das, was wir jetzt gerade erleben, ein ähnliches Erlebnis. Wir sehen, wie eine Großmacht plötzlich beschließt zu sagen, ihr Europäer, ihr wart immer die besten Freunde, aber jetzt seid ihr so schrecklich und wir hassen euch. Wir finden jetzt die anderen gut und ihr seid wirklich jetzt das Letzte. Wir seid die Gegner von morgen. Wir wollen euch auch im Grunde weghaben. Naja, diese Machtwechsel, diese Allianzwechsel passieren, das ist, was Großmachtpolitik bedeutet. Dumm ist es nur, wenn man eben dazwischen gerät.
Ja, die Ursprünge dessen, was wir, glaube ich, heute sozusagen ausbaden, das zeigt dieser Roman.
Im Grunde, was wir heute erleben, ist, dass das Paket wird wieder aufgeschnürt. Das, was am Ende des Zweiten Weltkrieges eben dann dastand, Sie sprachen vom Gleichgewicht des Schreckens, dieses ist wieder aufgeschnürt. Es ist im Grunde so, als ob wir eine Zeitmaschine uns 80 Jahre zurückversetzt hätte und wir sind wieder offen. Es ist nicht ganz klar, was mit Europa passiert, wie Europa aufgeteilt wird oder vielleicht bleibt es auch bestehen, vielleicht gibt es eine neue europäische Teilung. Es sind die Fragen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt worden sind und da stehen wir heute wieder, absurderweise 80 Jahre später.
Atom heißt der neue Roman von Steffen Kopetzky, ist erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. Ein extrem lesenswertes und spannendes Buch. Steffen Kopetzky, herzlichen Dank für das Gespräch.
War mein Vergnügen, vielen Dank.